Sie hören SBS German.
Herzlich willkommen zu Im Gespräch mit mir, Trudi Latour, am Donnerstagabend. Heute hören wir die dritte Folge unserer Wissenschaftsgespräche mit Katharina Wendel. Es geht um Nashörner. Deren Hörner sind mehr wert als Gold und werden pulverisiert und als Partydroge, Medizin oder Geldanlage verwendet. Die Strafen für die Wilderei sind allerdings relativ gering und deshalb sind die Tiere nach wie vor vom Aussterben bedroht. Tierärztin Katharina Wendel spricht mit ihrer Kollegin Friederike oder Fido Polin, die ihr PhD in Südafrika über das Breitmaulnashorn gemacht hat. Sie stammt ursprünglich aus Südtirol und arbeitet dort auch aktuell als Wildtierärztin, und zwar am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Tiermedizinischen Uni Wien. Zu ihren Interessensgebieten gehören der Artenschutz und die Anästhesie. Und wie das zusammenhängt, das erfahren wir in diesem Interview.
Willkommen zu einer neuen Folge der Wissenschaftsgespräche. Ich bin eure Moderatorin Katha und mein Gast ist Dr. Fido Polin. Willkommen, Fido.
Hallo.
Fido ist Tierärztin und Wildtierökologin am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Veterinärmedizinischen Universität in Wien in Österreich. Ihren PhD hat sie in Südafrika an der University of Pretoria über Nashörner gemacht. Fido, du hast Tiermedizin studiert in Wien. Wie kam es dazu, dass du dann nach Südafrika gegangen bist für dein PhD?
Hallo, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Frage. Das hat sich erst ziemlich am Ende von meinem Studium ergeben. Ich wollte nämlich ursprünglich immer Pferdeorthopädin werden. Und dann ganz am Ende von meinem Studium gab es so ein Wissenschaftssymposium von Studenten aus Südafrika für internationale Studenten, wo eine Gruppe auserwählter Studenten nach Südafrika reisen durfte und sich einfach mal die veterinärmedizinische Arbeit in Südafrika anschauen konnte. Und ich war damals mit dabei und habe dort zum ersten Mal über Nashornwilderei gelernt. Wir waren im Krüger Nationalpark und auch in KwaZulu-Natal, haben mit absoluten Wildtier-Ikonen sprechen dürfen und haben halt auch die ganzen Bilder zu sehen bekommen, wie so ein gewildertes Nashorn ausschaut. Und ich war ziemlich erschüttert von der ganzen Problematik und wie grausam die Nashornwilderei vor Ort eigentlich abläuft, dass ich mir damals in den Kopf gesetzt hatte, jetzt habe ich das Ganze studiert und bin jetzt Tierärztin und ich möchte mein Wissen doch gerne für den Artenschutz der Nashörner anwenden.
In deinem PhD ging es darum, wie man Nashörner möglichst stressfrei transportiert. Warum ist es denn so wichtig, dass man Nashörner überhaupt transportiert?
Genau, also da kommt die Wildereiproblematik wieder ins Spiel. Wie wir wissen, wie die meisten Leute wissen, ist die Wilderei der Nashörner in den letzten 10 Jahren in Südafrika ziemlich explodiert. Also in den letzten 10 Jahren wurden über 10.000 Tiere gewildert. Das läuft so ab, dass die Wilderer die Tiere meistens immobilisieren. Also entweder schießen sie an oder erschießen sie. Manchmal verwenden sie auch Medikamente. Und wenn das Tier dann am Boden liegt, wird denen das Horn abgeschnitten. Das ist jetzt in Wirklichkeit nicht so, wie man das in den Videos immer schön sieht, wenn die Tierärzte das zum Schutz machen, sondern die hacken richtig mit einer Axt in den Nasenknochen rein, um wirklich das Horn und die Haut, die darunter ist, und der Nasenknochen, der darunter ist, das wird alles abgetrennt. Das heißt, die Tiere werden dann im Feld zurückgelassen. Wenn sie nicht schon tot sind, sterben sie oft an Verbluten oder an den Medikamenten, die zur Immobilisation verwendet werden. Da diese Problematik recht gestiegen ist in den letzten Jahren in Südafrika, ist ein Punkt, den Tierärzte machen können, die Tiere einfach wegtransportieren von den Gegenden, wo so viel gewildert wird, und den Gegenden transportieren, wo es viel sicherer ist für die Tiere. Die Nashornumsiedlungen haben aber auch andere Gründe. Sehr wichtig ist auch einfach die Populationsgenetik, um sicherzugehen, dass verschiedene kleinere Nashornpopulationen einen genetischen Austausch haben, um einfach das Verbreitungsgebiet der Tiere zu erhöhen. Es ist ja auch ein großes Problem bei Wildtieren generell, dass der Lebensraum immer weniger wird und die treffen sich in Natur einfach nicht mehr so leicht wie früher, weil oft einfach der Lebensraum auch sehr fragmentiert ist und sie nicht von A nach B kommen können und da kommen halt auch Transporte ins Spiel. Jetzt ist es bei den Umsiedlungen so, dass die manchmal sehr lange dauern und auch sehr stressig für die Tiere sind, weil das sind ja Wildtiere und die sind das ja nicht gewohnt, vom Menschen gehandelt zu werden und erst gar nicht in einer Transportbox festzustecken. Das heißt, bei Breitmaulnashörnern, das ist die Nashornart, mit der ich hauptsächlich arbeite, die bekommen halt oft Durchfall, nachdem sie freigelassen worden sind oder fressen nicht so gut oder wandern einfach ab von der Gegend, wo sie hintransportiert worden sind, oder zeigen reproduktive Verzögerungen. Und deswegen war es das Ziel von meiner PhD-Arbeit, einfach nur, um zu gucken, was jetzt eigentlich für pathophysiologische Änderungen während der Transport stattfinden. Das wurde vorher bei Nashörnern, auch bei den meisten Wildtierarten, noch nicht erforscht. Das kennt man eigentlich nur von Haustieren. Einfach nur, um ein Bild zu bekommen, wo sind die Probleme in erster Linie, damit man dann in Zukunft eben diese Probleme adressieren kann und die Transporte verbessern kann.
Du bist ja fertig mit deinem PhD. Was waren denn so die Hauptergebnisse, die du bekommen hast?
Ja, also bei Nashörnern, die über sehr lange Strecken transportiert worden sind, war natürlich einmal die Stressantwort, die wir meistens noch mit ansteigenden Cortisol-Levels messen. Aber die werden jetzt halt auch wirklich über lange Strecken ohne Futter, ohne Wasser, manchmal kann es auch recht heiß werden, transportiert. Das heißt, die zeigen ganz klassisch Anzeichen von Dehydratation. Sie haben metabolische Veränderungen, das heißt, ihre Körperreserven werden angegriffen und sie beginnen mit dem Fettabbau. Zum Teil haben sie auch Muskelschäden, vermutlich vom langen Stehen in der Transportbox oder einfach nur vom Balancieren während der Autofahrt. Und mit der Stressantwort gekoppelt kommt auch eine Immunantwort bzw. eine Immunsuppression. Das waren so die Hauptfindings. In einem zweiten Teil meiner Doktorarbeit habe ich zwei verschiedene Sedativa, also Beruhigungsmittel, ausprobiert bei den Nashörnern. Die Tiere sind nämlich normalerweise, wenn sie in der Transportbox stehen, beruhigt. Also sie stehen, sie sind wach, aber sie sind einfach so ein bisschen gechillter. Und üblicherweise wird ein Medikament verwendet, das heißt Esaprone. Und ich habe einfach eine Gruppe Nashörner gehabt, die mit dem herkömmlichen Medikament sediert worden ist und eine zweite Gruppe, bei denen wir ein anderes Medikament ausprobiert haben, das Midazolam. Ziel war es, oder erhofft hatten wir uns, dass die Tiere mit dem Midazolam einfach weniger gestresst wären und sich dadurch dann besser anpassen können, wenn sie freigelassen werden. Aber das war leider nicht so. Also es gab eigentlich kaum Unterschiede, was die Stressantwort anging. Es gab andere Unterschiede. Beim Nashornfang hat das Midazolam besser funktioniert. Es hatte weniger Nebenwirkungen als die ursprüngliche Kombination. Aber so einen ganz großen Unterschied konnte man nicht finden.
Und wenn die Tiere dann in ihren neuen Lebensraum entlassen wurden, habt ihr sie dann noch weiter verfolgt, um euch anzuschauen, wie sind so deren Überlebenschancen und wie kommen die so klar in ihrem neuen Zuhause?
Ja, also die Tiere, die haben alle einen GPS-Sender bekommen. Das sind so Halsbänder oder eigentlich beim Nashorn Fußbänder. Und dadurch kann man genau über GPS tracken, wie sich die Tiere bewegen. Das ist super interessant. Und jetzt in weiterer Folge, die Fortführung dieses Projektes, die wird sich auch verschiedene Metaboliten bzw. Parameter im Kot der Tiere angucken, um zu schauen, wie sich die jetzt tatsächlich an die neue Umgebung anpassen. Weil jetzt nochmal auf die zwei Medikamente zurückzukommen, nur weil wir jetzt während dem Transport keinen Unterschied oder keinen so großen Unterschied gefunden haben, muss das nicht heißen, dass es keinen Unterschied in der Adaptation macht. Oder zum Beispiel könnte es auch sein, dass die vom Verhalten her ganz unterschiedlich reagieren. Und da gibt es eigentlich noch viel, was man dazu sich anschauen möchte.
Ja, da reicht immer so ein PhD gar nicht, ne? Man, es, glaube ich, wird immer unterschätzt. Man kriegt eigentlich nur so ein ganz kleines Fenster, so einen Einblick in eine neue Welt. Aber man ist nicht so, dass man das alles dann erforscht hat am Ende.
Genau, man fängt damit an und dann hat man eigentlich noch viel mehr Fragen im Nachhinein.
Und du hattest mir schon erzählt, Nashörner haben auf jeden Fall einen ihrer Sinne, der nicht so gut funktioniert. Also sie sind nicht blind, aber sie können nicht besonders gut gucken. Ist das ein Problem, so in der Arbeit mit ihnen?
Naja, das ist eigentlich hauptsächlich ein Problem für die Tiere selbst, weil man davon ausgeht, dass die Tiere zu einem größeren Ziel für die Wilderer macht. Die Wilderei passiert halt hauptsächlich nachts und die Tiere sehen die halt nicht so gut. Das heißt, manchmal können sich die Wilderer wirklich sehr nah annähern an die Tiere, um sie eben ja, verletzen zu können.
Genau, Wilderei ist das Stichwort. Ich denke, jeder hat mit Sicherheit schon mal davon gehört, dass eben den Nashörnern, wie du es ja vorhin auch beschrieben hast, war auf jeden Fall sehr anschaulich mit dem Schnitt ins Nasenbein. Möchte man sich wirklich nicht vorstellen. Ja, also eigentlich geht ja die Wilderei, ist es ja schon ein Problem seit Jahrzehnten. Wie hat sich das denn im Laufe der Zeit verändert? Und eigentlich würde man ja denken, da gibt es jetzt langsam mal eine Lösung für, aber jetzt meintest du, es wird offenbar aktuell sogar noch schlimmer. Wie kommt es denn dazu, dass es da immer noch keine Lösung gegeben hat?
Also es ist eigentlich so, ursprünglich, also Ende des 19. Jahrhunderts, gab es vom Breitmaulnashorn nur noch weniger als 100 Tiere in freier Wildbahn. Und die waren alle in einer Gegend in Südafrika, die nennt sich KwaZulu-Natal. Und damals war das Problem, die Jagd einfach nach den Tieren. Daraufhin wurde die Operation Rhino gestartet. Das war eine riesengroße Umsiedlungsaktion, wo halt Teile dieser Tiere in verschiedene Zonen in Südafrika oder auch in anderen afrikanischen Ländern verteilt worden sind, um einfach das Verbreitungsgebiet der Tiere zu erhöhen, um die Fortpflanzung anzuregen. Und das hat damals auch recht gut funktioniert, weil neue Medikamente auf den Markt gekommen sind, die jetzt eigentlich standardmäßig für den Nashornfang verwendet werden. Das heißt, das ganze Prozedere vom Nashornfang wurde routinierter, sagen wir mal so. Und das hat dann dazu geführt, dass tatsächlich 2012 über 20.000 Tiere wieder gelebt haben in Südafrika. Und von 2012 bis jetzt, also jetzt gibt es noch um die 18.000 Tiere. Da sieht man, dass es halt wieder zu einem Populationsrückgang kommt. Was die Wildereizahlen angeht, also als ich mit meinem Veterinärmedizinstudium begonnen habe, das war 2006, da wurden um die 50 Tiere jährlich gewildert. Und als ich mein Veterinärmedizinstudium abgeschlossen habe, das war 2013, da waren es dann schon über 1.000 pro Jahr. Es waren gut über 1.000, also ich glaube so 2015, 16 waren es immer so 1.100 bis 1.300 Tiere pro Jahr. Jetzt sind wir wieder bei knapp unter 1.000 Tiere pro Jahr, also es wird schon weniger. Ich vermute, der Hauptgrund dafür ist, dass einfach bessere Security-Maßnahmen in den verschiedenen Nashorn-Habitaten vor Ort vorhanden sind. Und auch die Strafen werden verschärft. Das Problem mit der Wilderei, jetzt nicht nur Nashorn-Wilderei, sondern auch generell, ist, dass es ein sehr lukratives Geschäft ist. Also oft ist der Gewinn sehr, sehr hoch, den man machen kann, und die Strafen, mit denen man rechnen kann, relativ niedrig. Das Nashornhorn zum Beispiel ist ja mehr wert als Gold und wird auch oft als Investitionsobjekt verwendet. Und also je nach Größe und Gewicht vom Horn können da bis zu $50.000 rausschauen, wohingegen eine Strafe halt ein paar tausend Dollar sind und 1-2 Jahre im Gefängnis. Ich meine, kommt natürlich aufs Land an und auf die einzelnen Fälle, aber im Großen und Ganzen gesehen sind die Strafen halt relativ gering für den Gewinn, der eben bei dem Geschäft rausschaut.
Und wo gehen denn die meisten Nashornhörner hin?
Also mit den afrikanischen Nashornhörnern, die Traffic-Routen gehen also üblicherweise Richtung Südostasien, also das meiste kommt früher oder später mal in Vietnam an und wird halt durch Vietnam dann weiter vertrieben. Es gibt einen sehr großen Nashornmarkt in China auch. Das Nashorn wird hauptsächlich als Heilmittel verwendet, aber auch als Partydroge, Hangover Cure, alle möglichen Sachen und natürlich, weil es so viel wert ist, als Investitionsobjekt, das Horn als Ganze, also das Pulver.
Ich nehme mal an, mit der Partydroge ist wahrscheinlich ein sehr teures Vergnügen, aber da es sich ja eigentlich darum wirklich nur um Haare handelt ursprünglich, kann das ja wahrscheinlich nichts ausmachen, oder? Oder hast du schon mal von der Wirkung gehört von dieser Partydroge?
Nee, das Nashornhorn ist tatsächlich nichts anderes als Keratin, das gleiche Material wie der Fingernagel. Ich habe mal gelesen, dass das mit Kokain gestreckt wird und als Partydroge verkauft wird, natürlich um sehr viel mehr Geld. Also was da jetzt stimmt. Aber das klingt jetzt alles, finde ich, auch so weit hergeholt. Aber man muss sich halt schon bewusst sein, dass das tatsächlich organisiertes Verbrechen ist. Also das ist ganz unten an der Pyramide, sind praktisch die Wilderer. Das sind die Leute, die halt in Afrika selbst in den Busch gehen, um die Tiere zu wildern. Dann gibt's natürlich einen Boss, der jetzt die Wilderer finanziert und der das Horn dann von den Wilderern an den Exporteur weitergeht. Der Exporteur, der bringt das dann aus Afrika nach Südostasien, wo es dann zu einem Verteiler im Zielland geht und der Verteiler, der bringt das dann schlussendlich an die Konsumenten weiter. Also es ist ein absolut organisiertes Verbrechen, wobei dann schlussendlich auch die ganz unten an der Pyramide stehen und auch das größte Risiko haben, eigentlich am schlechtesten aussteigen, weil die am wenigsten Geld verdienen und auch mit den höchsten Strafen rechnen können. Ich meine, Wilderer werden ja auch erschossen. Das ist ja tatsächlich fast schon wie so ein Krieg, der da im Feld abläuft. Und die Leute, die das schlussendlich organisieren, die ganze Nashornwilderei bzw. Nashornschmuggel, ich glaube, das sind nur ganz wenige, die das dann tatsächlich koordinieren, die irgendwo ganz oben sitzen.
Das muss ziemlich bedrückend gewesen sein, diese Situation ständig vor Augen zu haben. Zum Glück hatte dein PhD nicht nur diese bedrückende Seite, sondern du hattest auch viele unvergessliche, schöne Momente. Du bist mit den Nashörnern zum Beispiel nicht nur im Transporter mitgefahren, sondern mit ihnen auch geflogen. Wie lief denn das ab?
Ja, es war echt ein mega cooles Erlebnis. Vor allem, ich wollte auch immer schon mal wissen, wie es in so einem Flugzeug ausschaut. Eine ganz große Umsiedlungskampagne von Rhinos Without Borders und da wurden Nashörner aus Südafrika nach Botswana mitten ins Okavango-Delta transportiert. Und da hatte ich halt die Gelegenheit, Blutproben zu nehmen für meine Doktorarbeit und durfte die Tiere halt auf ihrer Reise begleiten. Das war total super. Wir hatten so eine Militärmaschine vom botswanischen Bundesheer, eine C-130 Hercules.
Aha.
Und es war schon ganz... also da waren halt auch keine Sitze und nichts zum Anschnallen und so drinnen, sondern es ist halt einfach dieser große Raum im Flugzeug, wo dann halt die vier Transportboxen waren, in dem Fall halt gerade so Platz haben. Und ich hatte meinen Schlafsack mit dabei und habe mich dann halt neben den Transportboxen so auf meinen Schlafsack ein bisschen eingekuschelt während dem Flug. Und ja, das war echt super. Und wir sind dann zuerst in Maun gelandet. Das ist so ein, sag ich mal, die Hauptortschaft am Okavango-Delta dran, um dort unsere Reisepässe gestempelt zu bekommen an der Landebahn von diesem kleinen Flughafen. Das war auch sehr lustig, das hat sie alles mitorganisiert. Und von dort aus ging es dann nochmal weiter mitten in das Delta rein. Und es ist ja auch schon ein wahnsinniges Privileg, überhaupt in das Okavango-Delta so reinzukommen. Es ist eine absolut wilde Gegend mit überall, also so richtig wildbelassene Natur, überall ist Wasser. Und es ist wirklich richtig schön. Vor allem fand ich es auch so toll für die Nashörner, die kamen aus einer Gegend, wo wirklich viel gewildert wird, wo auch sehr viele Game Reserves sind, dass die dann halt in eine so richtig wilde Gegend kommen und so richtig frei und wild sein können wieder. Also das war echt toll.
Jetzt haben wir über die Wilderei gesprochen, die offenbar immer noch ziemlich deprimierend ist, so insgesamt die Situation. Aber hast du denn das Gefühl, dass wir da eine positive Aussicht haben? Scheint sich da was zum Besseren zu verändern aktuell? Oder wie ist da so die Situation? Vielleicht ja auch da, dass Corona was Positives bringt. Die Wilderer müssen viel zu Hause bleiben, können nicht mehr so viel rausgehen und Nashörner schießen. Kann man da was beobachten?
Also das sind jetzt nur Sachen, die ich gehört habe. Aber anscheinend ist es leider tatsächlich schlimmer geworden mit Corona. Einfach weil der Tourismus auch fehlt in den Gebieten, wo die Nashörner leben. Und der Tourismus auch ein zusätzlicher Schutz für die Tiere ist. Es gibt noch keine offiziellen Wildereizahlen von 2020. Aber ich bin wirklich gespannt zu sehen, wie der Trend sich jetzt mit Corona entwickelt.
Steht es denn mit allen Nashornarten so düster oder gibt es auch Erfolgsmeldungen?
Es gibt ja auch 5 verschiedene Nashornarten. 2 davon sind eben in Afrika, das ist das Spitzmaulnashorn und das Breitmaulnashorn. 3 davon gibt es in Asien, also das indische Panzernashorn und dann noch das Java- und das Sumatra-Nashorn.
Und eins davon, sorry, da muss ich ganz kurz zwischengehen. Und eins davon war es das Sumatra-Nashorn, das hat praktisch Fell, das sieht ganz putzig aus.
Ja, es ist mega putzig. Ich habe leider noch keines im Live gesehen, aber die sind wirklich klein, haarig und putzig. Auf jeden Fall viele dieser Nashornarten, ich meine, die sind von der Anzahl her gibt es weniger als beim Breitmaulnashorn, aber der Populationstrend ist bei vor allem das indische Panzernashorn, dem geht es ganz gut. Also da gibt es besser Populationstrend ansteigend. Also es gibt schon schöne Erfolgsgeschichten auch und es ist auch wirklich, ich meine, das Nashorn ist eine schöne Tierart, da ist sehr viel Interesse dahinter. Menschen lieben Nashörner. Also da gibt es schon sehr viele Artenschutzmaßnahmen und sehr viele Gelder, die in den Schutz dieser Tiere fließen. Das finde ich schon wirklich schön.
Sehr gut, ich danke dir für diesen positiven Ausblick, sonst hätten wir das auch hier nicht beenden können. Also das ist dann einfach zu deprimierend. Sehr gut. Und jetzt mittlerweile bist du ja zurück in Wien und arbeitest da in dem Institut für Wildtierkunde und Wildtierökologie. Das heißt vielleicht, wer weiß, du bist ja gerade an vielen anderen spannenden Wildtierprojekten beschäftigt. Also wer weiß, vielleicht hast du ja Lust, irgendwann wiederzukommen und uns dann mehr über die österreichische Tierwelt zu erzählen.
Ja, sehr gerne, das wäre super. Macht auch wirklich viel Spaß, in Österreich mit Wildtieren zu arbeiten.
Man denkt nicht, dass da noch was übrig ist, aber ist es tatsächlich? Was nur so als kurzen Überblick, mit was für Tieren hast du da, beschäftigst du dich da im Moment?
Also jetzt im Moment natürlich sehr viel Hirsche, aber ich finde die auch ist total toll. Und dieses Jahr hatte ich auch mehr mit Gartenschläfern zu tun. Das sind so ganz kleine Tierchen, die auch extrem gefährdet sind. Da gibt es die Hauptpopulation tatsächlich in Deutschland noch. In Österreich gibt es ja noch in Vorarlberg. Ja, da fühle ich mich auch total privilegiert, mit den Tieren arbeiten zu können. Das ist jetzt nicht mein Projekt, aber ich bin da halt mit involviert und mir gefällt das total gut.
Ja, cool. Also müssen wir wieder sagen, auch Europa hat tatsächlich noch interessantes Wildlife. Vergisst man manchmal.
Absolut.
Ja, vielen, vielen Dank, Fido, dass du uns ein bisschen was von deiner Forschungsarbeit, von deiner Doktorarbeit erzählt hast. Und ja, alles Gute für dich, für deine aktuelle Stelle und hoffentlich kommen da noch ganz viele spannende Research-Ergebnisse raus.
Super und vielen Dank für die Einladung heute.
Wenn ihr noch mehr von den Wissenschaftsgesprächen hören wollt, dann schaut doch auch mal in den Wissenschaftspodcast Boiling Point rein. Das ist nämlich der Podcast, für den ich sonst Wissenschaftler interviewe und über ihre Arbeit spreche. Allerdings auf Englisch. Boiling Point findet ihr auf jeder Podcast-App. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis ganz bald.
Sie hörten ein Interview von Katharina Wendel mit Dr. Friederike Polin, einer Wildtierärztin, die zurzeit am Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie der Tiermedizinischen Uni Wien arbeitet. Ihr PhD hat sie über die Breitmaul-Nashörner in Südafrika gemacht. Katharina Wendel ist selbst Tierärztin und macht gerade ihren PhD an der Uni of New South Wales. Wir haben sie schon über ihre Forschung an den Walen interviewt und ihre Wissenschaftsgespräche mit Kolleginnen, die sich auf Wölfe und respektive Koalas spezialisiert haben, können Sie auch auf unserer Webseite nachhören. Und auch Katharina Wendels englischsprachige Programme in der Serie Boiling Point, die sie als Mitglied eines Teams von Wissenschaftlern in Australien macht, kann man im Internet hören. Den Link dazu finden Sie auf unserer Webseite. Ich bin Trudy Latour von SBS Radio in deutscher Sprache.
Thank you.
Lust auf weitere Interviews und Geschichten? Uns gibt's auf allen großen Podcast-Plattformen wie Apple, Google und Spotify.